25 Birds of People.
And now in season 17.
Presented by Exar. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EXA, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein dritter Gast in Season 17 ist Stefan Klaßmann, Senior Vice President für strategische Kommunikation und Brandmanagement beim Flughafen und im Nebenberuf Winzer und noch vieles mehr und jetzt bei mir im Studio. Lieber Stefan, servus und herzlich willkommen.
Lieber Christian, das Vergnügen ist ganz meinerseits.
Ja, wir haben einige Geschichten zum Erzählen, zum Beispiel dann auch, wie wir uns getroffen haben, da in einem Lokal fast um die Ecke, wo ich mir dachte, erst, das ist der Stefan. Ich dachte nicht, dass ich dich dort treffe. Und jetzt kommt auch die Assoziation von dir, als du da bei mir in der Spittelauer Lände beim Fenster rausgeschaut hast im Vorgespräch und da gab es was nicht ganz in Richtung Karriere Werdegang passt, aber glaube ich, wir erzählen es den Hörerinnen und Hörern.
Ja, ich habe da hinausgeschaut und habe da quasi meinen Home Turf im wahrsten Sinne des Wortes gesehen, Turf im Sinne von Rasen, und dort unten habe ich Fußball gespielt als schon 4-5-Jähriger. Ich bin hier aufgewachsen, etwa 200 Meter Luftlinie.
Okay.
Und das war eine tolle, sehr freie Kindheit noch. Die Stadtbahn ist dort gefahren, wir haben den Ball also auch manchmal hineingeschossen.
Wir schauen auf die U-Bahn-Station Friedensbrücke.
Ja, wir schauen auf den Donaukanal hinunter, genau. Und das ist eine ein Coming Home ein wenig. Sehr, sehr schöne Sache.
Wie oft ist die Kugel ins Wasser gefallen?
Ja, das ist auch vorgekommen. Wir haben uns dort bemüht, wir war so ein bisschen Buschwerk, aber immer wieder so reingeht, dann mussten wir runterlaufen bis zur Fähre, die es damals noch gab, die den Donaukanal gequert hat. Und dort war eine Gelegenheit, den herunterschwimmenden Ball gerade noch irgendwie aufzuhalten. Ja, das ist uns dann meistens gelungen. Manchmal ging er auch verloren, dann mussten wir und die Eltern anbetteln um einen neuen Ball.
Eine Fähre hat es gegeben, aber die Friedensbrücke war schon auch schon da, oder?
Die Friedensbrücke gab es selbstverständlich und es gab dann auch die Brücke drüben beim die Augartenbrücke.
Genau.
Was es nicht gegeben hat, war die Rosauerbrücke, die ist erst später gebaut worden.
Wahnsinn.
Und diesen Fußgängersteg, den gab es auch noch nicht,
von dem
man jetzt drüber geht.
Genau.
Ungefähr dort war die Fähre, in etwa, wo die Fußgänger.
Ja, davon habe ich mal was.
Bei der Station Rosauerlände ist das heute.
Ja. Wie schön. Na, dann wundert es mich nicht, dass du im Bilini, das nenne ich jetzt auch mein Stammlokal, mein verlängertes Wohnzimmer, dort wird viel gearbeitet. Dort werden die Börse Social Magazines auch gerne produziert, irgendwie bis auf die Druckerei, sage ich mal. Und da bist du auf einmal du gesessen. Schön, habe ich mich total gefreut.
Ja, haben wir uns unverhofft getroffen, doch nach langer Zeit wieder, hat mich sehr, sehr gefreut. Und dort hätte ich dich am wenigsten erwartet. Beim Börsepreis ist ja klar, dass du dort bist
oder so, aber nicht hier. Und jetzt sind wir eh schon drin, wir kennen uns ein Titel, wie gesagt, wir haben uns in der Medienbranche kennengelernt, also du bist Gründungsteam, Format, aber da war sicher noch irgendwas davor. Wie ist denn bei dir losgegangen, Stefan?
Nein, ich habe mit dem Journalismus begonnen, eigentlich beim Manstein Verlag. Mhm. Und Manstein hatte an sich so Handels- und Werbemagazin gemacht, Werbealmanach, und hat dann, das war eigentlich meine erste Börseberichterstattung, hat ein Ärztemagazin aufgelegt und hat mich dann gefragt, weil er wusste, dass ich mich mit Börse und so auseinandersetze, ob ich nicht eine Veranlagungsseite für Ärzte machen möchte.
Spannend.
Das war dann im Magazin Medicum, das es heute, glaube ich, nicht mehr gibt. Ja. Und war eine Doppelseite, die ich da jedes Monat befüllt habe mit was ist an der Wiener Börse tot und in der Welt des Geldes. War eine spannende Geschichte.
Darf ich kurz in der Zeitschiene fragen, wann das war?
Das war 1988, 89 muss es gewesen sein. 1990 bin ich dann zu Cashflow gegangen und habe dort das Finanzressort aufgebaut.
Genau, das kann ich mich noch erinnern. Ich habe es jetzt nicht ganz parat gehabt, weil dich gibt es ja nicht auf LinkedIn und da habe ich nicht so gut recherchieren können wie sonst. Und sonst bin ich ja eher faul.
Stimmt, ja.
Und ich möchte noch kurz die Ärzte in den 80er Jahren. Damals war ich in einer Filiale und habe auch einige Ärzte in einer Bankfiliale betreut und da gab es einen Fonds, der hieß EKMED und hat sich genau an die Ärzte,
gerichtet.
Wahnsinn, damals schon so spezialisiert. Ja.
Stimmt, ja. In den düsteren Tiefen meiner Ganglien erinnere ich mich jetzt daran.
Genau. Das war ein Klassiker.
Genau, richtig.
Und den durften auch Nicht-Ärzte kaufen und haben sich dann super gefühlt, natürlich, weil Ärzte natürlich schon irgendwie gut reputiert waren.
Natürlich, und war eine klassische Zielgruppe natürlich auch für Banken und das aufstrebende Private Banking, das der damals eigentlich noch völlig in den Kinderschuhen steckte. Da war ja noch Präsenzbörse. Ich hatte ja die letzte Börse-Einlasskarte, die je ausgestellt wurde, wurde für mich ausgestellt, weil ich meine verloren habe. Und ich habe dann beim Ulrich Kampf, das war der damalige Generalsekretär der Börse, den angejammert. Ich habe gesagt, jetzt habe ich meine, hat ausgeschaut wie ein Führerschein übrigens, eine orange-rosa Karte. Und dann hat er mir wirklich noch am Tag, bevor die Börse übersiedelt ist, in die Wallner Straße, hat er mir den letzten Präsenzbörseausweis noch ausgestellt.
Die letzte Laufnummer höchstwahrscheinlich, die es da je gegeben hat.
Genau.
Und was hättest du oder was hast du dort gemacht mit dem letzten Ausweis? Was durfte man?
Ich konnte dann damals eigentlich nichts mehr machen, weil, wie gesagt, die Präsenzbörse ist ja dann ein paar Tage später aufgegeben worden. Mhm. Aber davor war ich einfach am Floor damit. Mit den Händlern, mit Ressig, mit dem Koller, wer halt dort irgendwie herumgerannt ist. Und Sensal Lang und so.
Ja, genau.
Was ist, macht man jetzt auch noch einen Kurs für die Semperit? Genau. Also es war eine wirklich lustige, eine Art von Börse, die wir ja heute überhaupt nicht mehr kennen. Ja,
aber die Fragen sind die gleichen geblieben, nur digital geworden. Ne? Macht man einen Kurs an der Wiener?
Genau.
Okay.
Die Frage, sorry, Antwort ist leider oft genug nein.
Sorry, was die Liquidität betrifft, aber muss gesagt werden. Stefan, reden wir über Cashflow.
Ja.
Hast du aufgebaut, kurze Figurenzeichnung vom Magazin Anfang 90er Jahre erst erzählt.
Ja, war eine ganz, ganz tolle Zeit, muss ich sagen. Das Magazin Cashflow ist gegründet worden von Ferenc Papp und seiner damaligen Frau Johanna Maurovic und hieß das Abenteuer Wirtschaft mit Untertitel und war eine wirklich illustre Redaktion mit ganz spannenden Redakteuren, die nachher auch
Klausmann
auch prominent wurden. Ja, ich weiß nicht, aber der Wolf Lotter später, Textchef bei Brand 1 oder Arne Johansen, Michael Fink. Also es gab wirklich viele, viele aus diesem Umfeld, die in der Medienbranche und im Journalismus recht prominent wurden. Und das war eine sehr freie, schöne Zeit wir haben viel schwarz-weiß fotografiert damals noch, wir haben Geschichten geschrieben wie das Geschäft mit dem Tod oder waren dann wirklich am Zentralfriedhof und haben die Blumenfrau dann dort interviewt, was sie Umsatz macht und
ob
was
sie alles so versteuert.
Ich weiß noch, am beliebtesten sind immer weiße Chrysanthemen gewesen und die, kann ich mir an die Geschichte noch erinnern. Also es war eine ganz, ganz tolle Zeit des Journalismus, wo sehr viel möglich war. Und auch, sagen wir mal, die finanziellen Rahmenbedingungen auch noch günstiger waren als heute.
Jetzt hast du in den 80ern für eine Ärztepublikation an Ärzte gerichtet, über die Wiener Börse geschrieben. Wie groß war die Wiener Börse thematisch im Cashflow verankert?
Wir haben schon eine regelmäßige Berichterstattung über die Wiener Börse gehabt und wir hatten auch dann bei den Lesern recht beliebtes Glücksspiel, also war eher eine Art Glücksspiel gemacht, wo wir Prominente, nämlich immer drei Profis und drei Laien, gefragt haben, wo der ATX am Ende des Monats stehen würde. Mhm. Da war der Mike Lillach hat da mitgemacht und ein paar andere und unter anderem auch der Peter Seisenbacher, damals Doppel-Olympiker-Sieger. Und der Mini Bitlinski, das war da sozusagen die Führungsfigur der Kabaretttruppe, die Hektiker. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat der Bitlinski das auch einmal gewonnen.
Ja, sowas wundert nicht.
Der Mike war, glaube ich, immer letzter, weil der immer Extrempositionen vertreten hat.
Ja, genau.
Also das war eine wirklich sehr bei den Lesern extrem beliebte Geschichte mit vielen Reaktionen. Es gab ja damals noch kein Mail oder so, das waren dann Leserbriefe, die wirklich geschrieben wurden oder Anrufe, die reinkamen. Ja. Was der Lillach hat da wieder gesagt?
Ehrlich. Na, Mini Bitlinski lang, ne? Das wäre eine Strategie gewesen.
Damals hätte man gut verdient.
Mini-Long, das ist sicher irgend so. Ich bin ein Zertifikateforum, das ist definitiv eine Kategorie bei Optionsscheinen.
Ja. Aber man hätte das nur noch im Kassamarkt machen können, weil es gab ja damals noch nicht einmal die Ötop.
Die Ötop nicht, aber wir haben ein Riesenfeld an Optionsscheinen gehabt. Ja,
das stimmt.
Ja, die waren wir ja lange vor den Deutschen sogar.
Die Opti-Rakete, die der Schorschi Weiland dann immer im Gewinn vertreten hat. Genau.
Kann sich noch an einen LKW erinnern, das war der Warrant auf dem Lycam Warrant. Da gab es einen Warrant auf dem Warrant. Also nein, quasi mit Turbo.
Nein, das weiß ich, das habe ich jetzt gar nicht mehr.
Nein. Mit einer Beschleunigung. Ja. Wurde wirklich ein Warrant auf dem Warrant.
Das Derivativ zweiter Ableitung
das war
sozusagen.
Das LKW hat der geheißen, ja.
Nein, ach, das haben wir nicht erinnern. Ja.
Ja. Jetzt haben wir nicht im Vorgespräch besprochen, aber hast du damals auch gehandelt? Irgendwas? Ich frage jetzt nicht nach der Size, sondern nur nach dem Ob.
Ja, ich habe damals selber Aktien gekauft. Ich bin auch ganz ehrlich der Meinung, wenn du, die Börse hat ja In der Börse kristallisiert sich ja jetzt nicht nur Wirtschaftswissen und volkswirtschaftliche Daten, sondern es kristallisiert sich in der Börse ja letzten Endes auch ganz viel Emotion.
Genau, Behavioral Finance sagt genau. Man heute irgendwie
dazu. Angst, Gier, all genau. Dieses. Ja. Und ich glaube, wenn man nicht selbst mit Aktien in Aktien investiert, wird man Börse nicht verstehen.
Man spürt es auch nicht.
Man spürt es nicht,
genau.
Nicht.
Das ist alles so nachdem abstrakt.
Mindestens 50% Emotion ist.
Ja.
Das halte ich eher für die Unterkante, ich sehe, wir es eher mit 70% ansetzen. Denke ich, kannst du dich da nicht so reinfühlen, und das, wenn du das nicht selber mal irgendwie gemacht hast. Das muss ich echt sagen. Also,
genau.
Ja, aber natürlich waren damals die gesetzlichen Auslegungen auch noch andere, als genau. Sie es heute also, sind. Ja.
Damals wäre die Bundeswertpapieraufsicht hat sich gerade konstituiert, glaube ich, irgendwie, heutzutage gegeben.
Aber ja, ist damals noch ein Teil gewesen, das hat der Ministerialrat Stanzl gemacht. Das war ein Teil von der Bankenaufsicht.
Ja. Wahnsinn. Long time ago. Ich habe dich noch stark in Erinnerung, das ist so meine Memory irgendwie, die Formatgründung im Jahr 1998. Habe ich da dazwischen irgendwas vergessen?
Ich bin vom Cashflow weggegangen, Ende 91, bin zum Trend gegangen.
Damals, ja.
War dann dort doch 6,5, 7 Jahre am Schluss als leitender Redakteur, also de facto stellvertretender Chefredakteur. Und das war auch, ich war sehr gern beim Trend.
Mit Antilampel gemeinsam, glaube ich, oder?
Nein, da war ich mit Thomas Martinek gemeinsam. Okay. Der Herausgeber war der Helmut Gansterer. Mhm. Mit Ruf und Mutzig war das noch, Thomas und ich waren quasi die Nachfolger von Ruf und Mutzig. Und die letzten 1,5 Jahre, da war dann ganz weg, da war dann Christian Reiner, Trendherausgeber, der dann später auch das Profil übernommen hat und beides dann gemeinsam gemacht hat. Und ich bin dann 98 zum Format gegangen, der Christian Ortner hat mich angesprochen, der das gegründet hat. Und ich bin nicht weg vom Trend, weil mir der Trend nicht gefallen hätte, aber die Chance sozusagen von null weg ein Magazin zu gründen, aufzubauen, zu konzipieren, war so sexy, dass ich das einfach machen wollte. Und ich habe das auch nicht bereut. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit beim Format. Wirklich eine tolle Zeit.
Ich glaube, ich habe es in irgendeinem Podcast schon erwähnt. Ich kann mich noch so gut an diesen Launch-Event im Burgtheater erinnern.
Da Wahnsinn.
Alle Gäste, ich damals ein Handy gekriegt, ein Nokia-Handy.
Genau.
Und ihr habt das erste Cover präsentiert, auch das habe ich noch ganz präsent, die neuen Roten. Und das waren damals der Viktor Klima, der Kollege Schröder und der Tony Blair.
Richtig, genau.
Wunderbar,
genau. Ja. Es hat, glaube ich, 240 Seiten gehabt, das Heft. Es war riesig dick, eine Art Totschläger.
Ja, mit denen hätten wir jetzt der Zuckerl-Koalition zusammengebracht, glaube ich mal. Aber
Sidestep
End.
Ja, genau.
Ja, das
denke ich wohl, ja.
Das war ja fast irgendwie die neuen Roten. Nicht das, was dann später im Format so klassisch DNA war, weil es war ja weniger politisch eigentlich, sondern es war schon sehr maximal wirtschaftspolitisch. Aber das jetzt der.
Na, das war die ersten Jahre, das Format, ich verstehe aber, dass das bei dir in deinem Gedächtnis so haften geblieben ist. Das Format war ursprünglich ein General Interest Magazin mit einem großen Politikteil, mit einem Kulturteil. Die Eva Menasse hat bei uns geschrieben, der Rebhandel und so weiter. Die Innenpolitik war Weber, Ostovic und so. Es war wirklich eine sehr prominent besetzte Redaktion. Und der Sinn und Zweck, den der Fellner dann irgendwann noch erreicht hat, war eigentlich das Profil klein zu kriegen. Er wollte eigentlich immer das Profil übernehmen. Die Raiffeisen hat ihm das aber nicht verkauft. Und dann hat er gesagt, okay, dann hole ich es mir in anderer Weise. Am Ende des Tages, muss man ja ganz ehrlich sagen, ist ihm das gelungen. Durch die sozusagen Eingemeindung des Trendprofilverlags. Später ist das Format umgewandelt worden in ein reines Wirtschaftsmagazin.
Und das ist meine starke Wahrnehmung. Und ich habe es wirklich geliebt. Ich musste es lesen, weil da war der Mehrwert drin. War früher bei Tageszeitungen dann immer mehr online. Da waren Tageszeitungen später Yesterday's News. Aber in einem Weekly, das er recherchiert hat, gab es halt immer noch den Mehrwert. Und du hast so nebenbei Fellner erwähnt. Da reimt auch das noch eine Gründung der Brüder Fellner, für die es nicht wissen.
Genau, richtig.
Und wurde dann aber wieder mit dem Trend zusammengeführt, Jahre später. Warst du dann noch an Bord?
Nein. Also ich war dann Chefredakteur vom Trend ab 2008 und habe auch, muss ich ja ganz ehrlich sagen, von dieser Fusion, auch wenn ich jetzt ökonomisch bis zum gewissen Grad verstehe, nicht so viel gehalten. Und ich glaube, es ist auch nicht wirklich gelungen, die Stärken beider Magazine miteinander zu verknüpfen. Und
du warst ja schon beim Flughafen.
Ich war dann schon beim Flughafen.
Da muss ich auch von meiner Seite noch kurz was sagen. Mir ist es genauso gegangen, als ich nicht mehr beim Wirtschaftsblatt war mit Presse und Wirtschaftsblatt. Ja. Von der Außensicht, ich habe es auch nicht verstanden. Ja. Wie auch immer. Ja. Aber es waren durchaus schöne Medien, die vielen Gästen fehlen. Das Format, wie auch das Wirtschaftsblatt, höre ich auch immer wieder.
Ja, das Wirtschaftsblatt, ich bedauere das sehr.
Ja. War halt kommerziell immer äußerst schwierig in einem kleinen Land.
Nein, diese Art der Wirtschaftsberichterstattung gibt's eigentlich seitdem in Österreich nicht mehr, was ich sehr bedauere, weil wir sind im Prinzip ja auch ein KMU-Land.
Ja.
Hier war immer dieser Schwerpunkt auch dieser großen Mittelbetriebe, der Dinge, die für Unternehmer relevant sind, war ja auch viel Service für Unternehmer mit im Wirtschaftsblatt. Ich habe das sehr, sehr geschätzt und regelmäßig gelesen, habe das sehr bedauert, dass es dann irgendwie den Weg alles Irdischen ging.
Dann gehen wir, da bleiben wir beim Wort gehen und gehen ins Jahr 2012 und du bist gegangen zum Flughafen Wien.
Ja.
Und ich habe dich anmoderiert als Senior Vice President für strategische Kommunikation und Brand Management. Das warst du damals noch nicht. Aber hast du begonnen beim Flughafen? Schon gleich als Senior?
Ja, ich war Senior Vice President Kommunikation. Ich habe die Gesamtkommunikation damals geleitet. Das war der Wunsch von Günter Ofner, dass die sozusagen alle Kanäle, die wir ausspielen in der Form, sei es nach innen, nach außen, an den Kapitalmarkt, in einer Hand sind. Das war sein Wunsch. Meine jetzige Funktion, die ich seit etwa 3 Jahren innehabe, ist dem geschuldet, dass wir ein Rebranding am Airport vorhatten und das eigentlich nicht extern machen lassen wollten, was auch bei einem so komplexen Unternehmen wie dem Airport auch sehr schwierig ist. Und der Günter Ofner hat mich dann gebeten, ob ich das Rebranding des Airports machen würde.
Rebranding heißt nicht wieder abfackeln.
Nein, Rebranding, genau. Ich bin also nicht bei der Feuerwehr im Brandmanagement, sondern wir haben ja ein neues Logo seit einem Jahr etwa und einen ganz anderen Markenauftritt und das ist sozusagen quasi unter meiner Koordination, wenn man so will, entstanden.
Na, Chapeau, da ist, glaube ich, einiges gelungen. Und wenn man sagt, 3 Jahre ist es jetzt her, das ist also aus der Pandemie irgendwo so herausgeboren worden auch.
Ich glaube, es wurde eigentlich von der Grundidee noch vor der Pandemie geboren. Die Pandemie hat dann das Verfahren deutlich verlängert. Wir wollten damit eigentlich in 1,5 Jahren letztes durch sein. Okay. Aber es ist halt schwierig, ein Rebranding für den Airport zu machen, der keine Passagiere abfertigt.
Aber man hat ja mehr Zeit eigentlich, oder?
Nein, das hat sicher gut getan auch. Und ich glaube, intern und extern ist man mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Ja, Flughafen ist sicher ein Vorzeigebetrieb, gehört in ATX meiner Meinung nach. Wir haben da auch eine Geschichte, eine gemeinsame, bringen. Sie ist auch in der App zu finden irgendwie. Weil ich sage jetzt mal frech, wir beide haben, ohne dass wir es gewusst haben irgendwie, du hast es dann angestoßen, das ATX-Regelwerk verändert, was ja durchaus eine gute Geschichte ist. Ich muss die Vorgeschichte erzählen. Jan, wir waren im Jahr 2016 unterwegs und ich schaue mir die ATX-Beobachtungsliste immer sehr, sehr gerne an und da gab es die mathematische Möglichkeit, dass AT&S, wenn sie im Kurs noch ein bisschen steigt, weil sie hohe Umsätze haben, in den ATX kommen, aber sie mussten halt unter die Top 25 kommen. Und ich habe das geschrieben und am Wackelplatz 20 damals, der für die ATX-Zugehörigkeit damals wie heute zuständig war, ist der Flughafen Wien gewesen. Du hast doch höchstwahrscheinlich mitgelesen.
Auch für Investor Relations verantwortlich. Deswegen habe ich mir das auch durchgeschaut, selbstverständlich.
Und dann war es tatsächlich so, dass der Flughafen den ATX-Platz verloren hat. Das hat sich dann am Freitag in letzter Minute ergeben, aber nicht, weil die AT&S stark war, sondern weil die nicht beteiligte Palfinger schwach war und damit nochmal alles durcheinander
gewürfelt hat. Und massiv schwach war.
Und
sehr erstaunlich schwach war.
Ganz komisch schwach war. Und du hast dann, ich habe dann im nächsten Tag einen Anruf von meinen Kollegen gekriegt, Flughafen geht aber hart mit dir ins Gericht irgendwie und aber es war gar nicht mit mir, du hast mich gar nicht genannt, nur, warte mal, ich muss das jetzt suchen, nämlich wie der Flughafensprecher, das warst damals du, weiter ausführte, sei diese Vorgangsweise sogar schon im Vorfeld von einem Börsejournalisten angekündigt worden, nämlich dass AT&S durch Wertpapierorders in den ATX gebracht werden sollte. Ich habe dann dich angerufen und gesagt, ich glaube so, dass die echt so blöd wären, die das machen und mir das im Vorfeld erzählen oder so. Man braucht nur auf die depperte Beobachtungsliste schauen und kann sich das ausrechnen.
Nein, klar, genau.
Das, und du hast dann im Finale geschrieben und das hat mir wieder irrsinnig imponiert, du hast gesagt, das soll alles so bleiben, wie es ist, aber es wäre eine Änderung vom Regelwerk nicht schlecht.
Ja.
Und tatsächlich, das war der Anlassfall, dass man dann nicht punktuell den Schlusskurs genommen hat, sondern auf den VWAP umgestellt hat, auf den Volume Weighted Average Price und über mehrere Tage.
Genau.
Damit
ja.
kann man das Nein, nicht mehr machen.
Genau, weil das war mir einfach wichtig. Das ist ja im Prinzip sein, eine oder? Unglaubliche Manipulationsmöglichkeit, ja. wenn ich einfach am letzten Tag dann sage, okay, jetzt entweder haue ich eine Aktie möglichst runter oder schaue, dass ich Volumen kreiere oder ja. so irgendwas. Also das kann es jetzt auch nicht sein.
Doch wunderbar, und oder?
Haben wir genau, das haben wir gut gemacht, finde ich, im Nachhinein gesehen. Obwohl natürlich es für den Flughafen sehr bedauerlich war, das Ergebnis, aber die Dinge sind dann, wie sie sind und ja.
Ja, Wahnsinn.
Jetzt ging es ja mit dem Steuerbesitzfaktor für die Flughafen Wiener gar nicht
ja,
aus.
Ja, leider, weil die Performance, solche Unternehmen würde man eben ATX brauchen, die diese Performance ja, so ganz
Performance
knapp
unter
All-Time-High und
ja,
so weiter.
Ja, ja. Ja. Performance ist, glaube ich, super, ist es auch jetzt und das ist, glaube ich, eine wirklich gute Company. Und das, aber natürlich durch die laufenden Zukäufe unseres australischen Großaktionärs ist halt der Steuerbesitz sehr reduziert.
Es ist überhaupt ein durchaus politischeres Unternehmen als andere. Macht sicher einen Unterschied, ob man für einen Flughafen jetzt kommuniziert oder für eine Zumtobel, glaube ich mal, wo weniger politischer Einfluss da ist. War das damals irgendwie, du kanntest ja alle aus der Medienlaufbahn, ne?
Ja, ich war mit meinem halben Aufsichtsrat per Du eigentlich, wie ich zum Flughafen gekommen bin, weil ich die aus meiner journalistischen Tätigkeit kannte. Ich glaube, was ganz wesentlich ist, ist, der Flughafen hat einfach damals 20, jetzt weit über 30 Millionen Kunden. Es ist ein Unternehmen, das in der Öffentlichkeit eine ganz große Rolle spielt, weil es jeder kennt, es jeder auch sozusagen nutzt und benutzt. Wir sind natürlich auch ein Emittent von Fluglärm. Wir sind andererseits wieder ein ganz wichtiger Arbeitgeber. Also am Standort Flughafen Wien arbeiten weit über 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und was ich dort gelernt habe, ist, das war für mich sehr spannend, einfach auch Kommunalpolitik, welchen Einfluss, welche Bedeutung wir haben für die Gemeinde, welche Bedeutung wir haben für das Land Niederösterreich, für die Stadt Wien, wie wichtig dieses Unternehmen ist, dass es überhaupt Headquarters, internationale Konzerne in Wien gibt, weil das einfach eine Notwendigkeit ist, dass wenn von Wien aus, haben ja viele Konzerne, betreuen von Wien aus den CEE-Bereich und den südeuropäischen Bereich und da ist halt Voraussetzung, dass du halt Flugverbindungen dorthin hast. Also diese Verbindung von Wirtschaft, Standort, Infrastruktur, Politik, das war ganz, ganz spannend. Das ist für mich einer der ganz tollen Seiten auch dieses Jobs. Ich habe irrsinnig viel gelernt am Flughafen. Bin dem Günter Ofner auch sehr, sehr dankbar im Nachhinein, dass er mich geholt hat. Erst habe ich ein bisschen gefürchtet vor dem Job. Ich habe gedacht, als Journalist in ein 5.000-Mann-Unternehmen zu gehen und dort also direkt auf der Ebene unter dem Vorstand zu managen und Entscheidungen zu treffen, war etwas, wovor ich sehr, sehr großen Respekt hatte.
Verstehe ich gut. Die Geschichte in den monatlichen Meldungen zu den Passagierzahlen ist ja auch immer spannend. Ihr habt ja immer bezogen auf die Zeit vor der Pandemie und das ist jetzt wieder geschafft am Flughafen Wien. Und zur Gruppe gehört ja auch Malta und Košice.
Genau, der Flughafen Malta hat ja ein noch größeres Wachstum hingelegt als der Flughafen Wien. Der Flughafen Košice ist auch ein fast Unikat, würde ich sagen, europaweit, weil ein Flughafen, normalerweise sagst du, mit weniger als 1 Million Passagiere, den kannst du nie profitabel führen. Košice hat halb so viel und ist gut profitabel. Und der Flughafen Wien hat in den letzten Jahren, ich glaube, der erste Geschäftsbericht, den ich gemacht habe, da waren wir, glaube ich, bei 19 Millionen Passagiere, jetzt sind wir bei fast 32. Das ist wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte. Was macht einfach große Freude, da ein Teil des Teams sein zu dürfen, das da hier tätig ist.
Ich denke, Geschäftsberichte laufen vielleicht jetzt irgendwo noch über deinen Schreibtisch, aber nicht mehr verantwortlich, oder? In der neuen Funktion.
Das stimmt, wobei das ist tatsächlich etwas, was ich mitgenommen habe. Was ich mitgenommen habe, also den Geschäftsbericht jetzt, den 24er, den werde auch ich schlussredigieren. Ja. Das ist mir verblieben aus meiner
Investor Relations Seite. Ja. Okay. Ja, und auch aus der Journalistenzeit natürlich, weil ich schon was anderes, oder? Hunderte Artikel, tausende Artikel geschrieben über all die Jahre, Cashflow, Trend, Format und so ein Geschäftsbericht ist schon ziemlich hardcore, glaube ich, oder?
Das ist Hardcore und natürlich, du hast ja auch sehr strikte gesetzliche Auflagen, ja, an denen du dich halten musst und da kannst du nicht in der Presseaussendung etwas reinschreiben und im Geschäftsbericht steht was anderes. Also das Ganze muss natürlich wirklich konsistent sein. Da hat der Anleger, der Aktionär ein Recht darauf. Ganz, ganz ist er wichtig und die FMA hat da auch immer ein Auge drauf und das ist auch gut so.
Wunderbar. Flughafen, wir haben es im Vorgespräch kurz gemacht. Season Sponsor ist die EXA, die Energy Exchange Austria, da auch bei uns im 9. Ja. Bezirk sitzt sie. Flughafen und Energie, da ist sicher auch einiges zu sagen.
Ja, natürlich ein Standort in dieser Größenordnung braucht auch Energie, braucht viel Energie. Wir haben natürlich auch einen entsprechenden Stromverbrauch. Bei uns ist es ja auch so, dass der Strom ja auch sicherheitskritisch ist. Das heißt, bei uns sind alle wesentlichen Funktionen sind ja redundant ausgelegt. Also nicht wirklich denkbar, dass dir die Pistenbefeuerung dann irgendwie ausfällt und irgendwie ein Flieger dann im Dunkeln landet oder solche Geschichten.
Sind wir wieder beim Brand
Das wollen wir nicht, genau. Und wir haben dann auch begonnen, unseren eigenen Strom zu erzeugen. Also wir haben eine wirklich, wirklich große PV-Anlage am Flughafen Wien. Eine Zeit lang war es sogar die größte in ganz Österreich. Wir haben sie auch im vergangenen Jahr noch einmal erweitert und sind an einem schönen Sommertag sind wir inzwischen energieautark. Also wir erzeugen mehr Strom an einem wirklich schönen Sommertag, als wir verbrauchen. Und das ist was, wo wir wirklich stolz drauf sind. Also der Flughafen Wien ist im Betrieb des Flughafens, nicht natürlich jetzt, was die Airlines betrifft, aber in unserem eigenen Betrieb sind wir CO2-neutral. Das ist schon eine große Leistung und waren, glaube ich, der zweite oder dritte Flughafen weltweit, der das geschafft hat.
Und er gehört auch zu den besten drei, ich weiß jetzt nicht, 1, 2 oder 3 in der langfristigen Beer Group-Sicht mit der Aktie. Ja, seit IPO, also es ist eine herausragende Performance. Ja. Also da möchte ich mal für alle Aktionärinnen und Aktionäre stellvertretend jetzt an einen Stellvertreter des Flughafens Danke sagen dafür. Und anmoderiert habe ich dich auch noch als Winzer. Das weiß ich eigentlich nicht so sehr. Da bin ich jetzt auch neugierig.
Ja, das ist eigentlich, hat tatsächlich auf eine gewisse Weise seine Wurzeln in meiner journalistischen Vergangenheit, weil das ist ein Projekt, das ich gemeinsam mit einem Fotografen, mit dem Manfred Klimek, begonnen habe.
Auch legendär.
Ja, genau, Manfred Klimek, tatsächlich ein legendärer Fotograf und Gourmet-Journalist, kolumniert auch nach wie vor für die Welt, hat lange für Geo nicht nur fotografiert, sondern auch Stories geschrieben, für Brand 1, in Brand 1 eine eigene Kolumne gehabt und so.
Ist ein Original einfach, ne?
Ja. Klimek. Und er hat sich von seiner Lebensgefährtin getrennt, die wollten gemeinsam eigentlich ein Weingut machen und das ist dann irgendwie, ging diese Beziehung auseinander. Und er hat mich dann gefragt, ob ich nicht wen kenne, den es interessieren würde, da in so ein Projekt einzusteigen. Und in einem Anfall von jugendlichem Leichtsinn habe ich gesagt, ja, das würde mich interessieren. Das war 1999.
Und aber dann, offenbar immer noch.
Ja, ne? Tatsächlich 2005 haben wir dann unseren ersten Jahrgang gekeltert und den Wein gibt es immer noch. Das ist Fattoria Kappa, gibt es auch bei Wein und Co. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung. Ja.
Unbedingt, dann auch in den Shownotes.
Aber wir sind doch in den mittleren 90ern in den Bewertungen und also wir sind wirklich hoch bewertet und das ist, glaube ich, etwas, was man guten Gewissens empfehlen kann. Kriegt da kein Kopfweh, solange es bei einer Flaschen bleibt.
Also angefangen hast du mit einer Kleinen als Journalist nebenbei, man sagt, da muss man nebenbei saufen als Journalist. Aber dein Wein ist sicher nicht zum Saufen gedacht.
Die lange
gedacht,
Nächte in der Redaktion
einzugenießen, ja, genau, selbstverständlich.
Genau, ja, ja.
Wie kann ich mir das so vorstellen? Was machst du da als Winzer? Was ist dein Job? Bist du auch irgendwie an der Traube oder sonst irgendwie? Oder bist
ich bin bei der Lese immer um. Das habe ich mir auch mit dem Flughafenvorstand tatsächlich ausgemacht, dass ich also 4 Wochen im Herbst am Weingut unten bin. Also ich habe früher auch noch mitgelesen, das ist jetzt mit 1,90 Meter Körpergröße ein bisschen, wird es langsam und
bist über
60, genau. Ein bisschen mühselig.
Also das
inzwischen Alter ist deswegen. Ja. Aber ich mache sowohl die Küvettierung als auch die Traubenselektion am Rütteltisch. Also wir machen nur Handarbeit, bei uns gibt es keine Maschine. Also wir tun mit der Hand lesen, mit der Hand selektieren. Und
das machst du mit dem Klimek gemeinsam noch?
Nein, der Manfred ist ausgestiegen vor ein paar Jahren.
Weil der hätte es ja körperlich noch schwerer.
Bedauerlicherweise, genau. Ja. Nein, ich mache das mit einem italienischen Partner zusammen und ja, macht große Freude. Und das werde ich, wenn ich mich vom Flughafen Wien einmal zurückziehe, dann werde ich mich mehr der Winzerei widmen.
Ja, der Winzerei. Ja. Na, Manfred Klimek, er wird sich an mich nicht erinnern können, aber er hat das schönste Corporate-Foto, das je von mir angefertigt wurde. Auf Auftrag eines Arbeitgebers hat der Manfred Klimek geschossen. Ja. Habe ich heute noch gern. Ja, genau.
Schön.
Das war in meiner Wirtschaftsblattzeit, als das Wechsel ins Management gekommen ist.
Ja. So verbindet uns sogar das auch das noch, auch, ja, nicht nur der Kapitalmarkt.
Und, genau, und was uns sonst noch verbindet, werden wir sehr bald in Bellini besprechen, das haben wir uns ausgemacht, dass wir uns nicht wieder zufällig über den Weg rennen.
Genau.
Wenn wir Endproduktion haben, dann sagen wir, Stefan, das gibt's ja nicht. Ja, genau, dann ja.
Nein,
haben
wir uns kurz angeschaut,
schön. Ich kann mich noch erinnern, ja, du hast ja, ja, ja.
Ja, so genau. Den kenne ich doch. Den habe ich schon mal gesehen.
Was macht der da,
ja,
ungefähr? Gell? Ja, genau. Ja, ist ja, immer, wenn man Leute zwar kennt, aber an einem anderen Platz trifft, als man sie vermutet. Ja, das ist
genau.
Nicht so leicht. Ja, gut. Komme ich noch zum Schluss, zur Schlussfrage. Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben lange jetzt über dich gesprochen. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die jetzt noch nicht so genau wissen, was machen wollen, aber im weitesten Sinne mal rein. Seid ihr Hiring am Flughafen?
Ja, eigentlich immer.
Da findet man auf der Homepage
in was. Vielen, ne? Viele verschiedene Positionen. Die Company hat, ich meine, wir haben 5000 Leute, da gibt es natürlich auch eine gewisse natürliche Fluktuation und wir sind immer auf der Suche nach motivierten, gescheiten, guten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen immer.
Wunderbar. Ja. Lieber Stefan, ich spiele meine Abspannmusik, die jetzt viel zu laut ist, deswegen fahre ich jetzt den Fader runter. Hat mir riesig Spaß gemacht. Eine Folge, genauso wie ich es erwartet habe eigentlich. Stegreif pur, weil
hat mich sehr gefreut,
auch, ja, mich auch sehr,
dass Sie uns gesehen haben.
Wir sehen uns beim Bellini wieder und ihr habt uns jetzt gehört und danke fürs Reinhören an die Hörerinnen und Hörer.
Ja, tschüss vielen einmal Dank von euch allen.
Meiner Seite. Ciao, ciao.
Großes Vergnügen.
Danke, ciao. Ebenfalls. When it first was a baby.